Schattengewächs.
Ah, sehr, sehr schön. Heike Olderb ist jetzt dazugestoßen nach technischen Problemen, die ihr vorher am Ende noch gehört habt des letzten Teils. Jürgen Schmid ist dabei geblieben. Heiko, toll, dass du so spät noch aufstehst, denn bei Heiko ist es weit nach 1 Uhr Nacht. Ja, wir wollen jetzt natürlich mit dir, Heiko, über die Signifikanz des Sportlers des Jahres in Deutschland sprechen, nämlich über Leon Dreiseitel. Du hast ihn ja die letzten Jahre hier schon gepriesen. Ja, ich weiß gar nicht, wo soll man ansetzen, Heiko? Wie signifikant ist es? Ist es ein Jahr, wo keine Fußballweltmeisterschaft war und deshalb der Mario Götze nicht in Frage kam? Ich weiß es nicht. Heiko, deine Einschätzung.
Also ich war ein bisschen überrascht. Ich muss dazu sagen, ich hatte vergangenes Jahr schon ihn an Nummer 4 gesetzt, glaube ich. Knapp vor Max Kepler. Ich glaube, das war der einzige Punkt, den Kepler gekriegt hat letztes Jahr. Aber natürlich, wenn man sich mal so überlegt, ich hatte Jürgen das dann auch, ich hatte es schon irgendwie am Dienstag oder Mittwoch aus sicherer Quelle erfahren, dass er es ist. Und dann war ich wie so ein kleiner Junge und oh, ich weiß was, wem erzähle ich es jetzt? Und dann habe ich aber doch wirklich bis Sonntag durchgehalten. Auf jeden Fall habe ich es Jürgen geschrieben und dann sagte Jürgen gleich, ui, und dann zu Recht. Und dann war auch so, also bei Malaika Mihambo haben ja viele auch, waren überrascht und gesagt, was hat die eigentlich geleistet dieses Jahr? Ne? War ja nicht viel, hat sie ja auch, glaube ich, selber zugesagt. Was Dreiseitel geleistet hat, wissen wir alle. Und wenn man dann mal so überlegt, wer hat dann ansonsten noch was geleistet? Natürlich haben viele was geleistet, aber so in diesem Ausmaß. Und ich weiß gar nicht, ob das fast so eine Auswahl war, so, naja, es war ja kein anderer da, der so viel geleistet hat. Und deshalb musste er es ja werden. Wenn ich auch, als ich auch noch gesehen habe, mit was für einem Vorsprung er gewonnen hat. Ich glaube, 1700 noch was Stimmen. Der zweite hatte 600, 700. Das war schon so, die Klarheit überraschend. Als auch so ein bisschen das erst wurde. Aber wie gesagt, wenn du überlegt hast, es waren keine Olympischen Spiele, es war keine Fußball-EM oder andere große Ereignisse. Und dann siehst du, dass er als erster Deutscher, was der hier für deutsche Sportgeschichte in Nordamerika geschrieben hat, dann war es natürlich schon klar. Ich habe sogar fast die Vermutung, dass ein Leon Dreiseitel vielen in Deutschland jetzt bekannter ist und vielleicht auch noch eher wahrgenommen wird, weil für sie halt die Ehrung zum Sportler des Jahres viel mehr Wert hat und auch viel aussagekräftiger ist als dieses ganze Zeug da drüben in Nordamerika oder wo er sich aufhält. MVP, Hart Trophy und was das alles heißt, damit können ja viele gar nichts anfangen in Deutschland.
Jürgen, also
Naja,
ja.
es ist halt immer in Deutschland ist es, ich wurde hier mal gefragt, wie man in Deutschland mit Sport umgeht und so weiter. Und meine Antwort ist so, halb Spaß, es kommt Fußball, dann kommt Fußball, dann kommt Fußball,
Und
dann
dann
kommt
kommt
lang
Fußball,
nichts.
und dann kommt Fußball.
Kommt Fußball, nämlich dein Heimatverein in der Stadt, in der du wohnst. Und mein Ding ist, und dann kommt die Sportart, in der Deutschland gerade einen hat, der Weltklasse ist. Ja, also wenn wir uns klar machen, es gab keinen Tennisboom in Deutschland. Das ist Quatsch. Es gab einen Steffi- und Boris-Boom. Aus. Die Leute interessieren sich nicht für Rodeln, die haben sich interessiert für einen Hackl-Schorsch. Ja, Formel 1, klar, Autoland Deutschland, aber wenn wir uns ehrlich sind, Schumi und der zweite Akteur, Mercedes. Ja, deswegen haben sich die Leute interessiert. Vierschanzentournee, ja, weil Hanna Wald halt 2002, glaube ich, was alles gewann. Ja, und vorher war Martin Schmidt und Jens Weißflog. Also daraus entstand das Interesse. Ich glaube, das Interesse des deutschen Mainstream-Sports, also Mainstream-Sport, nicht Nerds in der Sportart, ist stark abhängig davon, ob wir einen haben, der einfach der Beste der Welt ist. Und so war es ja bei Nowitzki auch. Wer hat sich für Nowitzki interessiert, als der in die NBA gewechselt ist? Die Basketball-Nerds, die sich aber vorher schon für die NBA interessiert haben. Die Masse interessiert sich, als Nowitzki MVP wurde und zum zweiten Mal, als es dann um die Meisterschaft ging. Dann hast du plötzlich im Halbfinale gegen OKC, sind die Leute nachts aufgestanden, dann im Finale gegen Miami. Und genauso ist es mit Dreisaitl. Also nur weil du einen hast, der in der NHL spielt, heißt es das nicht, dass sich Mainstream-Sport Deutschland dafür interessiert. Aber wenn du MVP wirst, wenn du diese Trophies gewinnst, dann hören die Leute zu, dann wirst du Sportler des Jahres, wie Heiko sagte, und jetzt interessieren sich die Leute und um jetzt Einzug in den Mainstream zu haben, müssten die Oilers in den nächsten 3, 4 Jahren wirklich mal in die Stanley Cup Finals kommen.
dann glaube ich, dass Leute sagen, ah, den kenne ich, der war ja Sportler des Jahres 2020, was, der spielt jetzt mit den Edmonton Oilers in Stanley Cup Finals, jetzt bleibe ich nachts mal wach. Oder vielleicht ist es dann sogar wenn sie ein bisschen gegen Mittag spielen, ist es vielleicht spät abends, dass du sagst, okay, das schaue ich mir jetzt an, weil den kenne ich. Und er ist halt auch kein, wo du jetzt sagst, Sebastian Vollmer, der bei allem Respekt vor seiner Leistung, aber es war keine Skill Position. Bei Dreisaitl kannst du sagen, okay, wenn ich einschalte, ist die Chance sehr hoch, dass ich den sehe, dass der ein Tor schießt, dass der irgendwas Cooles macht. Und das brauchst du einfach, damit du so einen deutschen Sportfan zum Einschalten bringst. Ja, der will ja nicht einschalten, weil jemand in der Offensive Line irgendwie was macht. Das ist für Football-Feinschmecker. Aber für so Mainstream-Sportler brauchst du einen, der ein Tor schießt. Also so blöd das klingt, aber es ist leider.
Ja, ja klar.
Wenn du dir mal anguckst, ich bin die Liste mal durchgegangen. Ich wusste gar nicht, dass die Sportler des Jahres schon seit 1947 gewählt werden.
Ich habe es auch gerade gesehen, Heiko. Ja, ich habe es auch gerade.
Der erste war ja der Gottfried von Kramm, die ersten beiden Jahre sogar. Und wenn du mal siehst, die ganzen, also ich habe jetzt viele Tweets gesehen, wo es dann hieß, was, kein Fußballspieler ist Sportler des Jahres in Deutschland geworden, was ist da denn los? Ein Eishockeyspieler. Und es gab 17 Sportarten, die Sportler des Jahres gestellt haben. Jetzt Eishockey ist die 18. Ich finde diese Streuung super. Also was da für Leute Sportler des Jahres geworden sind. Gut, wir sind nun alle, Matthias Steiner fällt mir da ein, also ein Gewichtheber.
Österreicher, bitte, nicht vergessen.
So, Entschuldigung. Ja, aber da war es dann ja auch die Geschichte, ne, mit dem Drama mit seiner, war es seine Frau, da war es die Verlobte, und dann, wo er dann das Toto noch hochhält auf der Beerdigung. Dann natürlich Michael Groß war in den 80ern 4 oder 5 Mal. Harald Schmid, klar, und was da für Sportler, Reiter und alles drum und dran, finde ich super.
Du brauchst enormen Erfolg und du brauchst eigentlich eine Geschichte dazu. Und das ist halt bei Leon, der ist halt, jetzt nicht der mega charismatischste. Ja? Der ist
überhaupt nicht. Aber das war Nowitzki mit 25 garantiert auch nicht.
Das meine ich ja. Das sind ja eher zwei zurückhaltende, ja? Ein kerniger Eishockeyspieler, ein Dings. Wenn du dann sagst, das ist natürlich, Boris Becker ist eine andere Präsenz einfach. Ja? Der vielleicht auch das Rampenlicht mehr gesucht hat als Dreisaitl. Ja? Der das eher scheut. Also wenn man den in der Kabine trifft, das ist ja so ein ganz ruhiger, zurückhaltender, ja, wo man jetzt schon fast denkt, das ist dem jetzt unangenehm, dass er überhaupt über sich reden muss. Ja, und das ist für so Leute ist es natürlich schwierig bei so einer Sportlerwahl, weil du alle, die du aufgezählt hast, haben ja eine geile Geschichte irgendwie daneben. Ja? Steiner mit dem Foto und so weiter. Also umso mehr ist es, glaube ich, dieses Jahr eine tatsächlich sportliche Wahl. Also wo du sagst, es ist der sportlich am meisten geschafft hat.
Ja, so eine Wahl ist ja auch immer so, das sind ja so Leute, die du normalerweise kaum kennst und dann aber bei Olympia mit mal auftauchen. Oh, wer ist das denn? Und dann natürlich mit der Geschichte und dann erinnerst du dich dran. Solche Leute siehst du eventuell in Deutschland im Fernsehen, du kennst sie. Ich sage nach wie vor, habe auch so ein bisschen da sarkastisch auf Twitter mich geäußert, wenn du in Deutschland durch die Straßen gehst und auf Dreisaitl ansprichst, dann denken die Leute an seinen Vater. Ja. Dann denken die Leute an Peter, weil der hat in der DEL gespielt in den 80ern und 90ern, für Mannheim, für Köln. Den haben die Leute gesehen. Ein Leon Dreisaitl, der ist mit 16 oder 17 nach Nordamerika. Der hat nie in Deutschland gespielt. Der hat 2017 bei der WM hat er gespielt. Ich glaube, gefühlt 60 Stunden, nachdem er mit Edmonton in den Playoffs ausgeschieden ist. Weiß ich noch, wurde er nach Frankfurt geflogen. Die Mama, muss man sich auch mal überlegen, beim Fußballspieler wäre da sonst wer gekommen. Aber da hat die Mama ihn abgeholt in Frankfurt, ihn nach Köln gefahren, die 2 Stunden. Ich glaube, er ist morgens in Frankfurt gelandet, war um 14 Uhr in Köln, stand um 17 Uhr auf dem Eis. Da haben die Leute natürlich als Kölner noch ein bisschen was von ihm mal wahrgenommen. Ansonsten siehst du den ja nicht. Er war noch nie bei Olympia, aber sein Papa, der war bei Olympia 1992 in Meribel. Peter Dreisaitl, Viertelfinale, sensationell, schafft Außenseiter. Deutschland ist ins Penaltyschießen gegen Kanada. Es steht 3-3. Zu Hause in Deutschland muss die Tagesschau verschoben werden. Das muss man überlegen. Die Tagesschau wird verschoben. Die Leute, die schalten ein, wollen Tagesschau sehen und sehen aber stattdessen, wie Peter Dreisaitl, 10 Millionen Leute waren das, Menschen waren das, wir sehen stattdessen, wie Peter Dreisaitls Puck, der ins Tor gehen müsste, auf der Torlinie tanzt und durch die Schoner von Sean Burke geht, auf der Torlinie tanzt und da liegen bleibt. Was für ein Drama. das ist für die Deutschen Dreiseitel, der Name Dreiseitel, weil das haben 10 Millionen gesehen, die um die Zeit eigentlich damals Tagesschau sehen wollten. Aber Leon Dreiseitel, ich glaube, ist wie Dirk Nowitzki, 50% der Deutschen, was vielleicht sogar bei Dreiseitel noch mehr, 50% der Deutschen haben diesen Sportler des Jahres noch nie spielen sehen. Weil er halt.
Da ist natürlich dein Enthusiasmus in Ehren, Heiko, aber wir berichten natürlich in den USA lebend. Da ist natürlich Leon Dreiseitel viel präsenter. Und bei dir, der du einen Puck auf dem Herzen tätowiert hast, gleich noch viel mehr.
Hoffentlich nur auf dem Herzen.
Aber ich erinnere mich, wenn wir bei der SZ hin und wieder also über die prägenden Sportler des Jahres so debattieren am Jahresende, dann meldet sich natürlich jeder aus seinem Bereich. Ja, dann kommt Biathlon und immer und manchmal sitzt man da und sagt, Also weil man sich selber natürlich für eine Sportart nicht so sehr interessiert oder weil man nicht dran ist. Und jetzt ist natürlich klar, Heiko, der Eishockey-Freak, sagt, wie können die Deutschen das nicht kennen? 50% der Deutschen sagen aber auch bei der Weitspringerin wahrscheinlich, habe ich noch nie einen Sprung gesehen.
Oder letztes Jahr bei Niklas Kaul. Ne? Bei
großartige Kaul Geschichte. Großartig, der Kaul, Niklas Kaul, ja, großartige ja, Geschichte. Zehnkampf-Weltmeister.
Aber,
ja.
Aber du kannst es ja nicht erzwingen. Also du kannst jetzt nicht sagen. Und Eishockey ist halt in Deutschland ein sehr regionales Phänomen. Also ich erinnere mich in Landshut oder Straubing Tigers, das waren nicht unbedingt Eishockey-Fans, sondern das waren Fans vom EV Landshut oder das waren Fans vom SB Rosenheim. Und von der NHL wussten die gar nicht so viel, weil das einfach so ein regionales Ding war, so in deiner kleinen Stadt, die Straubing Tigers, das war irgendwie was ganz Tolles. Und deswegen glaube ich, dass Eishockey halt so ein ganz regionales Phänomen in Deutschland ist. Und diese Fans sind aber Hardcore-Fans. Und die wissen dann natürlich, wer Dreiseitel ist. Aber wenn du nicht
die in der Eishockey-Blase weiß Bescheid, klar.
Aber wenn du nicht in der Eishockeystadt lebst in Deutschland, also Stuttgart, ja, wenn du in Stuttgart lebst und keinen Eishockeyverein hast und damit auch keine Eishockeykultur, wo du sagst, okay, wir gehen irgendwie Freitagabend ins Stadion,
das ist es,
dann ist es halt schwierig. Also in diesen kleinen Blasen, die es gibt, also Düsseldorf, Köln, mit dem HNDEG gab es damals und gerade so in Niederbayern, ist natürlich was ganz anderes. Aber wenn du in dieser Blase nicht bist, fehlt dir halt so eine Sozialisierung für den Sport, finde ich.
Das ist das Freitag, was Jürgen sagt, bei uns war das eben Handball. Ja, du bist am Samstagabend, wusstest du, um 19 Uhr bist du in der Halle und schaust dem lokalen Verein zu, der halt damals auch in der ersten Liga gespielt hat. Aber es wäre wurscht gewesen, auch wenn er in der dritten Liga gespielt hätte, du bist da einfach hingegangen. Aber das ist eine ganz, ganz kleine Blase.
Da kommt natürlich bei der Wurst in der Halbzeit oder in der Drittelpause, redest du natürlich über dieses Spiel und dann sagt dir noch einer, oh, hast du eigentlich gestern die Oilers gesehen? Oder damals, als ich dann so zu den selber Wölfen hießen die bei uns oder zu den Eisbären Regensburg gegangen, da hieß es, schau mal, Uwe Krupp hat irgendwie mit Avalanche einen Stanley Cup geholt. Plötzlich wusstest du, wer Uwe Krupp ist. Also das findet aber nur statt, wenn du in dieser Szene drin bist. Wenn du sagst, Samstagabend gehst du zum Handball und dann redest du auch nicht nur über das Spiel, sondern halt über Handball allgemein. Mhm. Und dann hast du eine Sozialisierung für den Sport.
Aber ja, also das ist ja wirklich so, in Edmonton kann Dreiseitel im Winter mit Mantel und Mütze verkleidet, wird er erkannt. In Köln kann der im Sommer völlig unbeschwert über die Domplatte gehen oder am Rhein längs. Also den erkennen die Leute da kaum. Das ist auch schön, findet er ja auch, so sagt er ja auch immer so. Ne? Aber der ist halt, wie gesagt, der war schon weg, bevor man ihn hier sehen konnte. Und der ist ja auch, sagen wir mal ehrlich, im deutschen Fernsehen, ich weiß nicht, wer zeigt es, DAZN oder ansonsten Game Pass. Da sind wir wieder bei den Eishockey-Freaks, die dann halt nachts aufbleiben oder halt, wie Jürgen sagt, wenn du hier mal ein 13-Uhr-Spiel hast, dass es dann 19 Uhr in Deutschland gezeigt wird oder um 21 Uhr, weil es 8 Stunden von Edmonton sind. Aber klar, ich sag mal, selbst Fabian Hambüchen erkennt man vielleicht, weil er ein bisschen kleiner ist, aber ein Michael Greiss 2006, Sportler des Jahres, der Biathlet, damals, ich glaube, dreimal Olympiasieger war, der kann auch völlig, außer in Ruhpolding und Oberhof, kann der auch überall in Deutschland unerkannt ergehen. Ich muss gar nicht sagen, der könnte jetzt an mir vorbeigehen, ich würde ihn wahrscheinlich nicht erkennen. Also es ist wirklich bei drei Seiten noch, er trägt einen Helm immer. Bei Nowitzki ist ein bisschen anders, der ist nun mal wegen der Größe 2,13, da kann sich nur schlecht tarnen und er ist halt mittlerweile Nowitzki, den kennt man durch Werbung, der saß bei Wetten, das oft auf dem Sofa und alles drum und dran. Drei Seiten war ja auch jetzt in der Saisonpause viel zu sehen. Der war im Sportstudio, der war in der Sportschau, war mit Pocher auf dem Eis, was ich nicht so gut fand, hat da so ein bisschen Quatsch mitgemacht, aber gut, muss man vielleicht auch machen. Hatten jetzt sogar ein Management, das will ihn so ein bisschen pushen und so. Da soll ein bisschen was kommen, aber es muss natürlich auch zu ihm passen, zur Person. Ne? Das darf nicht aufgezwungen wirken und er ist halt wirklich, er ist schüchtern, er versteht diesen Rummel fast gar nicht um sich, weil er sagt, wieso, ich spiele doch eigentlich nur Eishockey, mach das, was ich liebe. Und das halt, ja, sehr, sehr gut. Und
Naja, aber er spielt ja einfach in einer nordamerikanischen Liga. Also ich glaube, wenn Tom Brady über den Marienplatz laufen würde, würden den 9 von 10 oder vielleicht 95 von 100 nicht erkennen. Und die 5 Football-Interessierten, die kennen den natürlich und wundern sich, wie kann Tom Brady hier laufen?
Also, mit Axe, ja, mit Axe im Sommer. Wieso? Ja, warum?
Und Giselle unter dem Arm, da würden alle sagen, guck mal, da geht die Bündchen.
Also, naja, aber es ist halt einfach eine nordamerikanische Liga, da bist du im Zentrum. Die Spiele sind nun mal nachts, du hast eine deutsche Liga, die auch interessant ist. Also ich verstehe auch einen deutschen Eishockey-Fan, dass der sagt, Jungs, ich schaue mir hier die Münchner Eishockeyspieler an oder aus meinem Dorf. Ich bleibe jetzt nachts nicht unbedingt wach, um NHL zu schauen. Also ich finde das gar nicht so schlimm, wenn dann unbedingt erkannt wird in Deutschland. Also wenn man sagt, den muss man doch kennen. Ja, warum muss man den?
Nein. Also, wie gesagt, er selber findet das auch ganz angenehm. Ich kenne einen Kollegen, der arbeitet auch für MLB Network und der hat mich mal im Sommer angerufen und gesagt, Heiko, was müsste die MLB machen, damit Max Kepler bekannter wird? Na? Und ich sage, bring die Twins nach Berlin, lass sie im Olympiastadion gegen die Red Sox oder die Yankees spielen. Denkt nicht damit euer amerikanischen, wer ist da der lokale Rivale? Nein, die großen Namen. Und am besten noch einen Tag vorher stellt Angela Merkel und den regierenden Bürgermeister und die Fußballmannschaft von Hertha vor das Brandenburger Tor und lasst die zusammen mit ihm versuchen, den Baseball übers Tor zu dreschen, übers Brandenburger Tor. Also generiere Aufmerksamkeit, weil selbst Yankees oder Red Sox, damit hast du nur die Blase, also die Fans aus der Baseballblase lockst du an. Das können die natürlich nicht verstehen. Die denken, wieso Max Kepler letztes Jahr 37 Homeruns oder 36, war zwischendurch 6., 7. auf der Homerun-Liste und ist ja auch Wahnsinn, was der leistet. Also es gibt eine kleine Eishockey-Blase, irgendwo sind wir eine kleine Eishockey-Nation in Deutschland, aber wir sind natürlich absolut keine Baseball-Nation. Und wenn du dann siehst, was ein Max Kepler leistet, ist er fast noch wahnsinniger als das, was ein Leon Dreiseitel leistet. Aber da war er ganz verwundert, auf was oder was ich ihm da so, wie ich ihm das erklärt habe. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, wer in Deutschland der wahrscheinlich bekannteste Closer der MLB-Geschichte ist, außerhalb der Baseballblase? Vince Vaughn von den Cleveland Indians.
Ja, genau. Charlie Sheen, ja, Charlie Sheen.
Charlie Sheen, Vaughn hieß er, ne?
Ja, genau. Ja, das verstehen die Amerikaner manchmal nicht in ihrer Arroganz, weil die natürlich ihren Liga-Champion immer gleich World-Champion nennen und so weiter. Immer. Ich sag denen immer, welchen Handballspieler kennst du denn?
Ja, logisch.
European Handball. Ja, das sind auch tolle Sportler und dann sage ich immer, ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein größeres Stadion gibt, ich habe dann immer gesagt, ich komme aus der Stadt mit dem größten Baseballstadion in Deutschland, in Regensburg, die Regensburger Legionäre. This stadium sits exactly 800 people.
Es ist, glaube ich, nach wie vor das Größte.
Den Amerikanern einfach klar zu machen, Freunde, euer Sport Baseball interessiert in Deutschland keine alte Sau.
Ich mache immer den Spaß.
Wirklich Baseball-Nerd-Blase, klar.
Ja.
Aber drumherum, Baseball-Kultur in Deutschland, die gibt's nicht. Und genauso wie der Amerikaner keinen Handball spielt. Wenn ein Amerikaner fragt, wer ist Stefan Kretschmer, schaut er dich an, als wär's ein Pferd.
Oder hier Magdalena Neuner wurde doch gerade zur Legende des Jahrzehnts gewählt, ne? Zusammen mit Nowitzki und Walkenhorst Ludwig, ne? Ich glaube, ja. Magdalena Neuer. Neuner,
möglich, ja.
Erzählt Ihnen das mal. Irgendeine Biathletin. Klar, die Amis kennen Schumacher und Vettel, so als deutsche Sportler.
Die kennen die waren ja wenigstens Weltmeister. Also war ja auch Weltmeister, aber MLB-Sieger ist eigentlich, du hast eine nordamerikanische Liga, die zu 90% amerikanisch ist. Du hast ein paar kanadische Teams drin. Meisterschaft gewonnen. Also dieses World Champion, klar, mag das die beste Liga der Welt sein. Im Basketball und Eishockey gab es da ja gerade in den 90ern Debatten, ob nicht die Jugoslawen damals, als noch Jugoslawien war, nicht besser war. Und im Eishockey gab es ja auch die Debatte, ob nicht die KHL in Russland vielleicht eine bessere Liga ist. Also dieses Prädikat, sich automatisch zum World Champion auszurufen und dann davon auszugehen, dass du von Burundi bis Simbabwe überall bekannt bist, ist halt typisch amerikanische Arroganz.
Ja. Klar, mit diesem, was war es, alles Mögliche, the shot heard around the world und all sowas.
Ja, weißt du, wer den Shot gehört hat? Keine alte Sau außerhalb von Amerika. The shot heard in the USA. Ne? Congratulations.
Ja, muss man sich schon mal fragen, ob das überhaupt in Kanada gehört wurde, dieser Shot. Ja. Ja, das ist schon mal das Erste. Herrlich, ja, so könnte es stundenlang weitergehen, machen wir jetzt aber nicht, denn auch Heiko und Jürgen müssen natürlich die letzten Vorbereitungen treffen. Ich weiß, bei Jürgen steht der Weihnachtsbaum schon länger im Wohnzimmer, aber die Frage ist, deine fantastische Frau Jürgen, oder wirst du selbst kochen? Was wird überhaupt der Heilige Abend begangen? Das sind so viele Fragen. Was gibt es zu essen bei Schmieders?
Wir machen Ente.
Ah, ja, hatte ich heute schon öfter. Ente mit Blaukraut und Kartoffelknödeln, gibt es sowas?
Also am Heiligen Abend gibt es bei uns wahrscheinlich saure Zipfel.
Oh nein, bitte nicht.
Am Heiligen Abend gibt es ja immer so arme Leute essen. Ja. Und dann am Weihnachtstag wollen wir ganz mit Spoten und Blaukraut machen.
Also echt saure Zipfel, das ist... Das
zu meinem Buben so einwickeln, dass der auch mit einwickeln sieht, dass es ein Fahrrad ist.
Großartig. Heiko, was wird Katie auf den Tisch zaubern?
Oh, du hast falsches Denkmuster. Also hier wird das Kochen geteilt bei uns. Schön. Max, also ich bin eigentlich eher der Koch noch. Ja, wir wissen es noch gar nicht so richtig, weil wir sind da notgedrungen. Meine Frau lebt seit 2000 in Boston und ist jetzt notgedrungen wegen Corona das erste Mal tatsächlich Weihnachten in Boston. Weihnachten bedeutet für uns immer, und ich lebe ja jetzt auch seit 2007 hier, Flughafen. Entweder wird nach Deutschland geflogen oder nach Florida. Und wir sind jetzt das erste Mal hier in Boston. Und jetzt haben wir jetzt ja schon den 23. und wir wissen immer noch nicht so recht, was es eigentlich am 24. zu essen gibt oder geben soll. Die fangen, okay, die auch, was für eine, oder die Nachbarn fragen dann, ja, was für eine Tradition? Dann könnt ihr doch eine Tradition anfangen. Bei den Amis ist es ja erst passiert ein oder zweimal und das ist keine Tradition. Ja, ja.
Ich als the first annual und dann irgendwas.
Ja, nee, weil ich fest davon ausgehe, dass ab nächstes Jahr wieder ist, okay, was ist dieses Jahr dran? Florida oder Deutschland wieder? Also wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin einfach froh, dass wir derzeit noch reichlich Schnee haben hier und dass wir wahrscheinlich weiße Weihnachten haben werden, auch wenn es ein bisschen wärmer werden soll. Aber wir haben so viel Schnee bekommen, das dürfte noch reichen.
Heiko steckt Bier in Schnee, was ich ganz...
Ja, genau. Jürgen hat mir ja... Jürgen, thank you for teaching me a valuable lesson. Shampoos-Schmieder wieder, der weiß, was man macht, wenn es draußen schneit. Nein, man schaufelt nicht den Schnee oder die Auffahrt frei für die Nachbarin, sondern man stellt den Alkohol sofort in den Schnee. Das ist so das Erste, was man macht.
Ja? Aber Heiko hat ja ein Iglu gebaut.
Ach was.
Ja klar, das alte Inuit-Blut kam durch in mir. Ja.
Das ist so groß.
Wenn du denkst, du hast alles gesehen im Leben, musst du den Twitter-Account von Heiko Oldab öffnen.
Ja, oder Instagram. Heiko auf Instagram folgen.
Iglu, Sohn beim Basketball, Eishockey.
Schön. Nee, das war schön, das hat mal Spaß gemacht wieder. Also ich habe zuletzt in unserem Mega-Winter hier 2014-15, als wir 3 Meter Schnee hatten, da mit meinem Sohn Iglu gebaut. Und zwar auf unserer kleinen Terrasse hier, 6x6 Meter, da war so viel Schnee. Und jetzt da war...
6x6 Meter, 36 Quadratmeter Terrasse, hat Oldab und sagt, ein kleines Terrasschen.
Ja, für jemanden, der auf einem 50 Hektar Bauernhof groß geworden ist in Nordwestmecklenburg, ist das sehr übersichtlich.
Du, meine Tochter wäre froh, wenn sie 6x6 Meter hätte in ihrer WG in München. Ja. Da, meine Damen und Herren, das war's für dieses Jahr noch nicht ganz, weil es wird noch ein paar Dailies geben, aber für die Big Show war's das mal. Vielen, vielen Dank Heiko, vielen, vielen Dank Jürgen, vielen Dank allen, die dabei waren und euch, unseren 12 Hörern natürlich frohe Weihnachten. Tut's euch nicht weh, ist das, was ich euch entgegenbrüllen noch möchte. Danke, frohe Weihnachten. Ja.